2000 Jahren hängt in fast jeder Kirche, in jedem christlichen Gemeindehaus irgendwo ein Kreuz oder es steht ein Kreuz in der Ecke. Kreuze stehen an Wegrändern, ich gehe mal ein bisschen zur Seite hier, an Wegrändern oder auf Berggipfeln. Wir hängen uns Kreuze als Schmuck um den Hals oder ans Ohr oder manche hängen sich sogar an den Rückspiegel vom Auto. Kreuze sind schlicht und Kreuze sind manchmal aufwendig dekoriert oder bearbeitet. Ist ein Kreuz schön? Also unseres da vorne ist ganz schön, oder? Aber an sich ist das Kreuz schön. Genau genommen ist das Kreuz ja ein Hinrichtungsinstrument gewesen und wurde über Jahrtausende verwendet. Die Phönizier, die hatten das Kreuz als Hinrichtungselement erfunden, schon 1000 Jahre vor Christus, und haben dort Menschen vom Leben in den Tod befördert. Und genau das war eigentlich das Ziel, nicht nur Menschen vom Leben in den Tod zu befördern, sondern auf diesem Weg dahin ihnen auch möglichst viele Qualen und Schmerzen zu bereiten. Eigentlich ein ganz schreckliches Ding. Und in der Römerzeit, da haben die Römer auch fleißig Gebrauch gemacht von diesem Kreuz. Viele Menschen sind da hingerichtet worden, aber in der Regel keine römischen Bürger. Das galt nämlich als Schande. Es war eine Schande, überhaupt nicht nur an ein Kreuz gehängt zu werden, sondern überhaupt eine Kreuzigung zu sehen. Es wurden eigentlich eher Sklaven, also nicht römische Bürger, wurden gekreuzigt, wenn sie geflüchtet sind. Also Sklaven, die eingefangen wurden, wurden als Abschreckung ans Kreuz gehängt. Oder Aufständige, Leute, die gegen das römische Imperium sich durchsetzen wollten, die wurden auch gekreuzigt. Wie gesagt, es galt als absolut große Schande, unter den Römern überhaupt die Kreuzigung. Und nun hängt da einer, der unschuldig zum Tode verurteilt wird. Jesus. Pilatus lässt ihn hinrichten, obwohl er kein Verbrechen, keine Schuld, sonst irgendwas auf sich geladen hat. Darüber sind sich Geschichtsschreiber und Historiker einig, Jesus war unschuldig und ist an diesem schrecklichen Instrument hingerichtet worden. Wir versetzen uns mal ein bisschen in die Kreuzessituation von damals rein. Da ist dort, wo Golgatha damals war, heute die Kirche, die über dem Hügel von Golgatha steht. Die Grabeskirche, gell? Sehr gut, die Grabeskirche. Also, jetzt ist dieses ganze Gelände zugebaut mit einer riesen Kirche. Man kann das besichtigen, aber wir müssen uns die Kirche wegdenken und da war das hier ein großer Steinbruch und hier dieser Hügel Golgatha, das ist wie ein Felsen, der ist stehen geblieben, weil irgendwie war das Gestein unbrauchbar oder so. Und der hat aber so die Form von einem Schädel gehabt und deswegen hieß es Golgatha, Schädelstätte. Und weil das recht nah an der Stadtmauer von Jerusalem gelegen hat und dort eine sehr belaufene und befahrene Straße nach Jerusalem reinführte, war das ein ganz genialer Ort, dort Hinrichtungen durchzuführen. Weil das konnten nämlich alle weit sehen. Und eine Hinrichtung war immer zum Zweck da, der Abschreckung. Alle mussten sehen, da hängen die Bösen und so dürft ihr nicht sein. Und so hängen da drei Verurteilte, drei Männer an ihren Kreuzen. Im Morgenlicht an diesem Karfreitag. Und Scharen von Schaulustigen sind dahin gezogen, um dieses Spektakel mitzuerleben. Das war immer so. Die einen vielleicht aus Sensationslust, die anderen vielleicht aus Neugier, die dritten vielleicht aus Mitleid. Und da am mittleren Kreuz, da hängt Jesus. Er hat sich als Messias bezeichnet. Das ist sein Todesurteil. Er hat gesagt, er ist der Sohn Gottes. Und niemand der oberen Juden hat ihm das geglaubt. Und genau deswegen wird er verspottet. Schon bei seiner Gefangennahme, da wird ihm eine Dornenkrone geflochten und auf seinen Kopf gedrückt. Es wird ihm ein Mantel umgehängt, weil er auch gesagt hatte, er sei ein König. Aber niemand der Anwesenden ahnt an diesem Karfreitag vor rund 2000 Jahren, wie dieses Ereignis die Menschheitsgeschichte tiefgreifend verändern wird. Ich lese uns mal ein paar Verse aus dem Markus-Evangelium dazu. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die 3 Stunden anhielt. Dann um 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Leuten, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er rufe den Propheten Elia. Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus hin, damit er davon trinken konnte. Wartet, wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt, sagt er. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Was passiert da? Zunächst hängt da Jesus, der Sohn Gottes, und er trägt alles, was ihm angetan wird, ohne sich zu wehren, ohne irgendwelche Wut zu zeigen. Ohne ein Wort von Rache, er erträgt es einfach ganz still. Obwohl er die Macht gehabt hätte, sofort die Situation zu verändern. Er erträgt das und sagt nichts dazu. Er leidet einfach. Interessanterweise hat das mehrere hundert Jahre der Prophet Jesaja schon vorausgesagt. Und hat gesagt, er wurde misshandelt. Der Jesaja hat es also irgendwie schon gesehen. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Dahinter steckt jüdische Opferlogik. Wenn Schuld oder Sünde passiert, muss sie irgendwie bezahlt werden oder wieder gut gemacht werden oder getilgt werden. Schuld steht und da braucht es einen Gegenwert. Und deswegen wurden Tiere geopfert, wurde also ein Leben hingegeben, damit Schuld ausgeglichen wird. Das ist vielleicht eine Logik, die wir heute nicht mehr ganz so gut nachvollziehen können. Aber damals im Alten Testament sehen wir, war das völlig legitim. Und jetzt hängt da Jesus und bringt ein Opfer. Gibt sein Leben freiwillig hin, sagt also nichts und nimmt damit Schuld auf sich. Weil er unschuldig als Gott selber da hängt, kann er Schuld tilgen. Und zwar nicht für einen Menschen, sondern für die ganze Menschheit. Was dieses Kreuzesgeschehen da wirklich alles beinhaltet, ich vermute, wir werden das nie richtig im Ganzen verstehen können. Es gibt zahlreiche theologische Abhandlungen über das Kreuz und über Sühne. Aber ich glaube, es ist letztendlich bleibt ein bisschen Geheimnis. Aber wir dürfen uns dann neu daran erinnern, dass da Jesus gekommen ist und hat Schuld auf sich genommen. Nicht irgendwelche, sondern der ganzen Menschheit. Und von jedem Einzelnen von uns auch. Und deswegen hängt er dort und erträgt das alles. Und es bleibt eigentlich nichts anderes, als, wenn ich es schon nicht ganz gut verstehen kann, das einfach anzunehmen. Und das so als Geschenk zu sehen. Gott schenkt mir da was. Er nimmt mir meine Last ab. Das, was mich drückt, meine Fehler, mein Versagen. Nirgendwo anders kriege ich das los. Aber da, am Kreuz, da hat es Jesus weggetragen. Geschenk, riesengroßes Geschenk. Das ist mal so das eines der Zeichen vom Kreuz. Was passiert noch? In dem Moment, wo Jesus stirbt, reißt plötzlich im Tempel der Vorhang entzwei. Ich habe hier mal ein Schema vom Tempel. Wir wissen ja ein bisschen, wie der aufgebaut ist. Es gab mehrere Vorhöfe. Das ist hier ein bisschen ein vereinfachtes Schema. Aber genau genommen gab es eigentlich zwei Vorhänge. Es gab nämlich hier ein und es gab dort einen. Hier, das war dann der Vorhof für die Priester. Dort wurde drinnen geopfert, dort wurden Gaben gebracht. Da durften eben nicht alle rein. Und dann kam das Allerheiligste. Da war nochmal ein Vorhang. Und da durfte nur einmal im Jahr der allerhöchste Priester da rein. Nämlich am großen Versöhnungstag am Yom Kippur. Und dieses Allerheiligste, das war klar, dort ist Gott. Gott ist so heilig und so rein und da kann ich als Mensch mit Fehlern und mit Sünden, kann ich da niemals hin. Und deswegen war da ein dicker Vorhang. Und es hat sich auch keiner gewagt, nur dahin. Als Kind waren wir früher manchmal auf irgendwelchen Burgen und haben die besichtigt. Und ich fand es immer ganz spannend, da umherzulaufen und in den Rittersaal und im Treppenhaus und überall waren Türen. Aber viele Türen waren verschlossen. Und da stand dann Eintritt nur für Personal oder sowas. Und das hat mich geärgert. Ich wollte gern hinter die Türen sehen, weil ich habe immer davon geträumt, dass ich da mal einen Schatz finde. Und wenn da aber die Tür verschlossen ist, kann ich da nicht nach einem Schatz suchen. Fand das sehr schade. Und vielleicht ging es den Leuten damals, den Juden und den Priestern auch so. Sie haben vor einem verschlossenen Vorhang gestanden und haben gedacht, ich würde gern mal da rein, so ganz unmittelbar in die Nähe Gottes kommen, das wäre was. Da ist der Schatz, den ich mir sehne. Aber der Vorhang war zu. Und plötzlich, wo Jesus in dem Moment stirbt, reißt dieser Vorhang durch und der Zugang ist frei. Der Weg ist frei in die Gegenwart Gottes. Wahrscheinlich haben die damals alle einen Riesenschreck gekriegt. Das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein. Und nebenbei bemerkt, das war ja kein Zufall, dass gerade dieser Vorhang da durchreißt. Der war nicht etwa alt oder so oder von Motten zerfressen, sondern, ich habe irgendwo gelesen, ist jedes Jahr neu gemacht worden. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Auf jeden Fall, es war kein altes Teil, was da rumhing, sondern das war ein massiver Vorhang, der eigentlich von selber nicht reißt. Und Gott lässt ihn durchreißen als kräftiges Zeichen. Jetzt ist der Zugang frei. Du darfst hinter die Tür sehen. Du darfst den Schatz finden, der da verborgen ist. Du darfst Gott selber ja, ans Herz laufen, sozusagen. Gott selber offenbart sich. Und plötzlich machen Aussagen, die Jesus gemacht hat, noch viel mehr Sinn, wo er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg in die Gegenwart Gottes. Ich mache ihn gerade frei. Oder er sagt, ich bin die Tür. Der Vorhang ist weg, den gibt es nicht mehr, da ist frei. Jetzt ist da einfach nur noch eine Tür, die ist offen. Und ich bin selber, sagt Jesus, ich bin diese Tür. Der Zugang ist da. Ich bin bei Gott willkommen, heißt das. Und nun ist das ja so, dass wir als Menschen von Natur aus einen Vorhang vor unseren Herzen tragen. Wir sind von Natur aus von Gott getrennt. Und wir tun Dinge, die nicht gut sind, die also nicht zu diesem heiligen Gott passen. Das ist unser Vorhang. Aber wo Jesus da am Kreuz hängt, reißt er alle Vorhänge weg. Nicht nur den im Tempel, sondern auch unsere Vorhänge sind mit weggenommen. Er hat sie mit weggetragen, als er da still geduldet hat. Er hat sie mit in den Tod genommen. Und jetzt muss ich das einfach nur noch annehmen, dieses Angebot. Vielleicht trägt jemand keinen Vorhang mehr mit sich umher, aber vielleicht noch Stücken von einem Vorhang. Das passiert ja manchmal, dass man es gar nicht merkt. Oder dass man es schon merkt, aber man toleriert es halt. Und da ist das Angebot von Jesus, als er am Kreuz hängt, und sagt, hey, kommt doch alle zu mir und bringt eure Vorhänge. Und bring mir auch deine Stücken von Vorhängen, die du vielleicht in deinem Leben duldest. Bring sie. Ich will alles wegnehmen. Ich will wirklich einen freien Zugang zwischen dir und dem Vater herstellen. Jesus hat sich ganz hingegeben, nicht nur teilweise. Und so bietet er an, dass wir auch ganz uns ihm hingeben können, dem Vater und dem Sohn. Und deswegen will er uns die Dinge wegnehmen, die vielleicht irgendwie noch dazwischen sind. Gott hat am Kreuz mit seinem Sohn die Versöhnung bewirkt. Wir sind seitdem mit ihm versöhnt oder wir, das Angebot steht, dass wir mit ihm versöhnt sein dürfen. Im 2. Korintherbrief, da heißt es, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, mein Glaube dreht sich nicht mehr um mich, sondern mein Glaube dreht sich um das, was für mich getan wurde. Jesus hat die Sünde auf sich genommen. Jesus hat das Opfer gebracht. Es wurde für uns, für dich und für mich gemacht. Es kommt nicht mehr darauf an, was ich mache, wie ich mich bemühe, gut zu sein, wie ich mich bemühe um gute Werke und wenn es noch so fromm ist, alles für den Herrn. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt auch nicht darauf an, wie oft ich bete und wie viel Bibel ich lese, um irgendwie vor Gott gut dazustehen. Manchmal hat man so ein bisschen so Gedanken. Vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst. Auf all das kommt es nicht an, sondern es kommt allein auf das an, was für uns getan wurde, was für dich getan wurde, dass Jesus dort die Versöhnung bewirkt hat. Und es kommt nur noch darauf an, dass ich das in Anspruch nehme, und zwar in vollem Umfang. Und das Kreuz ist von daher nämlich ein Siegeszeichen. Am Kreuz passiert Sieg über den Tod, über die Sünde, über Bindungen, über Dinge, die belasten. Dort passiert der Sieg. Über alles Trennende, alles Unreine, über alles Böse. Von daher ist im Kreuz ist eigentlich Kraft und Sieg. Nochmal Jesaja 53. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Im Kreuz oder im Kreuzeszeichen, da liegt die Versöhnung. In seinen Wunden, in seinem Blut, was da geflossen ist, liegt die Versöhnung. Und es gibt Vergebung und es gibt Heilung für unsere Herzen, seitdem Jesus da hing. Ich weiß, das ist für uns nichts Neues als Christen, aber doch ist es gut und wichtig, das wieder neu zu hören. Und das Kreuz öffnet uns eigentlich die Augen für die Liebe Gottes. Egal wie ich komme, egal wie du kommst, Gott nimmt dich genau so an. Und er liebt dich genau so, auch mit den Fehlern, auch mit der Sünde, die du getan hast, mit allem. Und Jesus sagt nicht, also das ist jetzt einmal zu viel, jetzt steige ich vom Kreuz runter, jetzt ist, nein, sagt er nicht. Er sagt, komm, 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 immer wieder und ich vergebe dir. Liebe, einfach Liebe, so sieht Gott uns und so darf ich kommen. Und manchmal habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen und ich denke, ich kann doch jetzt, so kann ich doch nicht zu Gott kommen oder so kann ich doch nicht in den Gottesdienst kommen. Das ist nur menschliches Denken, das ist Lüge, sondern genau so darf ich kommen. Und genau so hat Jesus gesagt, habe ich alles getragen und jetzt komm einfach Und ich will es wieder gut machen. Ich will, dass du ohne irgendwelche Belastung und schlechtes Gewissen umherläufst. Sondern ich will dir Frieden schenken. Und mein Wunsch ist, dass wir das nicht einfach nur hören, sondern dass wir tatsächlich Schritte tun, mutige Schritte, um die Versöhnung, die Jesus am Kreuz bewirkt hat, in vollem Umfang in Anspruch nehmen zu können. In vollem Umfang. Er hat sich ganz hingegeben. Lasst uns ihm doch auch ganz hingeben mit allem. Nochmal die Frage, ist das Kreuz schön? Nein, eigentlich nicht. Es ist das alte Hinrichtungsinstrument. Aber das, was da am Kreuz passiert ist, das ist das Schönste, was unserer Menschheit passieren konnte. Das Schönste. Und genau dieses Schönste, das darf ich immer wieder in Anspruch nehmen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht immer wieder. Immer wieder zu Jesus kommen und sagen, danke Jesus. Und gerade heute am Karfreitag ist irgendwie ein besonderer Anlass, ihm da von Herzen zu danken und sagen, deine Liebe, dein Opfer, es ist für mich gewesen. Danke, dass du damals schon auch an mich heute gedacht hast. Amen.